Der deutsche Filmpodcast.
Hallo, na, es ist Luke, es ist der deutsche Filmpodcast und es ist diesmal eine Folge, die es quasi schon gab. Aber erstmal, wie immer, herzlich willkommen hier in meiner kleinen Podcast-Welt. Und ich habe euch heute eine Menge mitgebracht. Und wie immer gilt, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise das hier nur wegen den Filmen hören wollt, dann könnt ihr in die Shownotes gucken. Da wird quasi euch einmal darauf hingewiesen, wann was passiert. Also welcher Film kommt wann und so weiter und so fort. Ich schmeiße hier nochmal alles beiseite. Habt ihr bestimmt kein Problem mit. Und genau, das heißt, dann braucht ihr euch dieses kleine Vorgespräch, was ich jetzt nicht mache, anzuhören, falls ihr das immer machen wollt. Hallo. Ja, ich möchte damit anfangen, euch zu erklären, warum das eine quasi schon mal dagewesene Folge ist. Denn jetzt ist es heute der Mittwoch, der dritte. Ich habe diese Folge schon mal aufgezeichnet und zwar am letzten Sonntag. Und am Ende der Folge fiel mir dann auf, weil ich mit dem sehr, sehr netten Pressebetreuer für einen gewissen Film, der da für Netflix zuständig war, gesprochen habe. Es kommt ja ein Film, den du gerne besprechen wolltest. Dieser Film heißt Beverly Hills Cop XLF und ist quasi der vierte Teil von eben jener Serie. Und bevor ich dann jetzt wieder 2 Wochen warte oder so, dachte ich, nee, komm. Die Filme, die ich bespreche, sind ja sowieso sehr, sehr aktuell diesmal. Also es kommt ein neuer Kinostart mit rein. Es ist die aktuelle Nummer 1 der Kinocharts und so weiter und so fort. Ganz, ganz einfach. Das wird wunderschön mit uns allen zusammen. Aber bevor es dahin geht, gibt es noch ein bisschen Vorgespräch. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist Europameisterschaft in Deutschland. Und keine Angst, es wird jetzt keinen Fußball-Talk geben. Das habe ich beim letzten Mal ja schon ein bisschen gemacht. Wer weiß, vielleicht mache ich das hinterher heute auch noch ein bisschen. Aber darum soll es nicht gehen. Aber um ein Erlebnis, was mit dem Ganzen zu tun hat. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Denn ich hatte das große, große, große Glück, zusammen mit Kumpel Julian, den ihr ja auch von hier kennt, mir zusammen ein Spiel live im Stadion angucken zu dürfen. Und nein, ich bin keiner von diesen Influencern, da hat mich keiner hingeschickt. Schade, wenn ihr jemanden kennt, sagt Bescheid. Aber wirklich einfach komplett selbst von eigenem Geld bezahlt. Und es soll jetzt nicht um das Spiel gehen, sondern das ganze Erlebnis drumherum, weil das ja was ist, was man nicht so häufig erlebt. So eine Europameisterschaft, Weltmeisterschaft im eigenen Land, da geht es ja um sehr, sehr viel mehr, als es um Fußball geht. Und leider habe ich irgendwie es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es euch da anders geht, aber ich wohne nun mal in keiner riesigen Stadt. Hab noch nicht dieses Innenstädte sind voll mit, weiß ich nicht, Georgiern, Schotten, Spaniern, Türken, was auch immer. Das habe ich noch nicht miterleben können. Das hat sich leider einfach nicht ergeben. Das ist so doof, das ist. Aber wir haben dann Karten zugeteilt bekommen für das Spiel England gegen Serbien. Und das war auf Schalke, also in Gelsenkirchen. Und da gab es vorher natürlich schon im Internet, vor allen Dingen von den Engländern, die ja auch eine gewisse spitze Zunge haben, gab es dort schon sehr, sehr viele Kommentare dazu, wie diese Stadt aussieht. Und sind wir ehrlich, Gelsenkirchen ist jetzt auch nicht, ein architektonisches Meisterwerk aus Deutschland, sondern es ist nun mal eine Industriestadt. Fand ich dann ein bisschen lustig, dass sich da Engländer drüber lustig gemacht haben, vor allem wenn man mal deren Industriestädte, die es ja gerade in Hafen hier, sag ich mal, und so weiter und so fort, durchaus gibt, dass die sich darüber lustig gemacht haben. Aber was soll es? It is what it is. Und ich mag ja auch so ein bisschen Rivalität, da wir vorher gehört hatten, wie die Situation ist. Und dann doch, es war ja auch ein Risikospiel, dass dann durchaus mal aggressive englische Fans gegen dann auch die Serben kommen. Das ist da auch tagsüber Zusammenstößen gekommen ist am Stadion und dort, wo wir waren, haben wir davon überhaupt nichts mitgekriegt. Also da war es ausschließlich eine total positive, freundliche Stimmung. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das war wirklich sehr, sehr schön und wir haben in der Nähe vom Stadion parken können über Kontakte, möchte ich sagen, weil wir haben Kontakte. Und der Weg zum Stadion hin war dann schon schön, weil wir kamen dann an so einer Grundschule vorbei. Das war sehr, sehr spannend. Und davor gab es dann halt auch schon so, ja, Sauf- und Fressstände, denn nichts anderes war es. Und beide Fanlager waren dort auch ordentlich vertreten. Und wir haben auch bewusst gesagt, komm, lass uns da auch mal mit den allen was essen. Ist ja dann nochmal was anderes im Stadion, wo das Ganze dann ja etwas mehr reglementiert wird. Und so haben wir uns dann dorthin gestellt und das mitgekriegt, wie an dieser Bude, die von den Preisen EM-würdig war, möchte ich sagen, mitzukriegen, wie auch vor allen Dingen so ein paar Engländer. Ich hätte gerne zwei Currywurst. Das war sehr, sehr schön. Ich mache mich hier nicht lustig, ich finde es einfach süß. Und da war schon ordentlich Stimmung. Es wurde, wie gesagt, ausführlich gesungen, sich in den Arm gelegen. Und ja, das war einfach toll. Wir sind dann ins Stadion rein. Das ging auch relativ zügig. Was mich ein bisschen gewundert ist, dass man muss die Tickets ja personalisieren. Das wurde aber nicht kontrolliert in keiner Art und Weise. Naja, und dann sind wir dort um dieses wirklich, das Schalker Stadion, wer es nicht kennt, ist ein wunderschönes Stadion. Nicht, weil ich Fan davon bin, sondern auch Kumpel Julian, der eben kein Schalker ist, das auch immer wieder sagt, es ist ein sehr, sehr schönes, modernes Stadion. Für alle, die es nicht kennen, es ist so, von außen sieht es ein bisschen aus wie so ein Glaskasten. Das Dach kann zugemacht werden, wenn es regnet. Da wären dann Sachen wie jetzt in Dortmund nicht passiert. Und als wir dann ja dort rein wollten, da waren erstmal ordentliche Schlangen bei Essen und Trinken. Aber wir waren eine Stunde vorher da, weil wir wollten die Atmosphäre aufsaugen. Und so sind wir dann erstmal ins Stadion rein zu unseren Plätzen, ohne irgendwie Getränke zu holen und haben das einfach nur eingesaugt. Ne? Also wenn dann dort zum Beispiel Football's Coming Home gespielt wird und alle Engländer mitsingen, es waren ganz viele Fahnen da, es war logischerweise ausverkauft. Und wir hatten in der Kategorie, in der wir saßen, das Glück, dass das die normalerweise ja, VIP-Plätze sind in der Arena, war diesmal nicht so. Und das hat den großen Vorteil, dass es so richtig schöne, blaue, dick gepolsterte Sessel sind, gar nicht diese Sitzschalen, sondern das war sehr, sehr schön. Für mich am schönsten war natürlich, dass das Emblem von Schalke dort aufgestickt war. Und das war für Julian ganz, ganz schwierig, weil sein Lieblingsverein gelb und schwarz ist. Und trotzdem haben wir mitgenommen. Und das Spannende daran war, wo wir saßen, man hat sehr, sehr deutlich gemerkt, um uns herum, da komme ich dann gleich nochmal zu, waren dann doch ja meistens etwas ältere deutsche Herren, wo ich jetzt auch nicht den Eindruck hatte, dass alle unbedingt nur aus Fußballgründen da waren, sondern das hatte fast ein bisschen was von Geschäftstermin teilweise. Und natürlich kann ich das verstehen und Businesspartner und so weiter und so fort. Aber also es war so, aufgrund des Hochrisikofaktors des Spiels durfte das Bier, was es im Stadion gab, nur mit 2,4%, glaube ich, ausgestattet sein. Finde ich persönlich nicht schlimm, das ist völlig in Ordnung, aber man konnte sich das direkt vor der Tür im Stadion, also innerhalb des Stadions vor dem Eingang in den Innenraum, konnte man sich das kaufen. Wurde aber mit allen Getränken außer Bier weitergelassen. Also das heißt, Cola, kein Problem, komm durch. Bierbecher, nein, du darfst das nicht mit reinnehmen. Fehlt mir ein bisschen das Verständnis für, wenn das so ist, okay. Aber dort, wo wir saßen, die Herren durften reingehen oder auch Leute schicken in den einzelnen VIP-Bereich und da gab es dann natürlich Bier. Das wurde logischerweise nicht in den gleichen Bechern, sondern in so Kaffeebechern dann mit rausgenommen, aber zweierlei Maß. Und finde ich ungeil, muss ich wirklich sagen. Also klar, ich verstehe, warum es so ist, aber das tut dann so dem gemeinen Fan ein bisschen weh. Und das ist schade und auch aus meiner Sicht unnötig. Aber gut, so war es. Und dann war es das erste Mal ganz besonderer Moment, dass bei so einem großen Turnier bei der Hymne der Engländer dann God Save the King gesungen wurde. Und das war definitiv ein totaler Gänsehautmoment. Und ja, das Spiel selber war okay. Darum soll es jetzt gar nicht groß gehen. Das ist ja schon lange genug her. Aber es war ein spannendes Erlebnis. Da wegzukommen, da muss man sagen, da könnte man noch mal drüber nachdenken. Das haben sie wohl jetzt auch verbessert. Wir haben sehr, sehr lange unter so einer Brücke gestanden und das war nicht so ganz cool, weil sich einfach nichts nach vorne oder hinten bewegt hat. Vor uns war auch noch jemand im Rollstuhl, für den war das auch wirklich nicht einfach. Das war nicht so schön. Da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde gestanden, aber danach war dann auch alles cool. Und ja, falls ihr nochmal die Chance haben solltet, so ein Spiel zu sehen, ey, viel, viel Spaß. Und wenn euch das alles egal ist, völlig in Ordnung, dann auch mal wieder ins Kino. Ne? Habe ich schon öfters gesagt, brauchen wir momentan mehr denn fast jemals zuvor, wobei diese Wochen etwas besser waren. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch rüber in die Kinocharts. Warum denn nicht? Ne? Also ist jetzt auch viel schöner, weil ich für euch die aktuelleren Charts habe. Also das wäre in der letzten aufgenommenen Ausgabe etwas anders gewesen. Jetzt aber hier die aktuellsten Zahlen, die wir haben, also vom letzten Wochenende. Und wie immer starten wir hier mit der Nummer 1, die am Wochenende 500.000 Besucher hatten, damit ganz klar, also mit Abstand von 430.000 Besuchern auf der 1 in der dritten Woche, und das ist ein riesiger Erfolg, alles steht Kopf 2. Insgesamt jetzt 2,3 Millionen Zuschauer, das ist riesig, das ist gerade für den Sommer toll. Es hat auch dazu geführt, dass jetzt teilweise wieder über 1 Million Leute im Kino waren, auch wenn das jetzt ja wirklich der absolute Mammutteil ist, freue ich mich einfach, dass die Menschen ins Kino gehen. Und da jetzt ja in einigen Bundesländern die Ferien gestartet sind und es weitergeht, glaube ich, dass da auch noch einfach viel, viel Potenzial geht. Ja, schauen wir uns das an. Alles steht Kopf 2. Den werde ich euch gleich natürlich noch besprechen. Denn natürlich bekommt ihr hier über die Nummer 1 der Kinocharts von uns eine kleine Review. Auf der 2 in der vierten Woche Bad Boys Ride or Die, den habe ich euch auch bereits besprochen. Dann auf der 3 Neueinsteiger mit A Quiet Place Tag 1. Hört man auch Gutes von? Ich bin ehrlich, ich gucke mir Quiet Place nicht so gerne im Kino an, weil es ja dann doch um diese Stille geht. Und das kann ich zu Hause besser. Da sind mir die ganzen Popcorn-Esser und so, das ist mir dann nicht das Richtige. Heißt nicht, dass es nicht ein toller Film sein kann, aber das kann ich euch einfach noch nicht sagen. Auf der 4 Haikyuu, das Playoff der Müllhalde, ja, in der ersten Woche mit dabei. Nicht mein Thema. Auf der 5 Garfield, achte Woche mittlerweile. Eine extra Portion Abenteuer, da hat jetzt die Millionen geknackt. Dazu natürlich auch herzlichen Glückwunsch, habe ich euch hier auch besprochen. Auf der 6 Ellie, Ungeheuer geheim. Da gehen dann so ein bisschen die Kinderfilme weiter mit 15.000 Zuschauern. Auf der 7 If, also IF, imaginäre Freunde. Jetzt die halbe Million geschafft. Haben sich die Leute, die Ryan Reynolds verpflichtet haben, wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Auf der 8 in der zweiten Woche ist dabei The Bike Riders. Ein Drama mit Motorrädern. Auf der Nummer 9 auch ja, erstmal dabei Kalki 2898. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und auf der 10 mit 7.000 Besuchern, was in guten Wochen wirklich nicht für die Top 10 reicht, aber gut, ist jetzt so die Gleichung ihres Lebens. Ja, ansonsten vielleicht noch zu erwähnen, dass auf der 18 so weit unten, aber immerhin noch in der 16. Woche, das ist ganz schön viel, Kung Fu Panda mit dabei. So, dann sind wir jetzt einmal hier durchgesprungen durch die Kinocharts und dann würde ich sagen, habe einiges dabei für euch und fangen wir doch an mit dem ersten Kinofilm. Ja. Und zwar startet morgen, ja, ist es die Frage, ne? Es gibt den englischen Titel, der heißt Hitman, es gibt den deutschen Titel, der ist englisch und heißt A Killer Romance. Was das nun wieder soll. Naja, wahrscheinlich, dass man nicht mit dem anderen Hitman-Film, der auf der gleichnamigen Spieleserie und so weiter und so fort, ihr wisst doch Bescheid, wie das Ganze gemeint ist. Und nun ja, das ist der neue Film von Richard Linklater. Und den könntet ihr kennen, beziehungsweise einige seiner Filme. Was heißt könnte, da bin ich mir relativ sicher, dass ihr das tut. Unter anderem hat er Boyhood gemacht, er hat diese ganze Before Sunset und so weiter Serie gemacht, aber eben auch School of Rock. Unter anderem, den ihr ja hoffentlich kennt und wenn nicht, dann gerne mal reingucken. Plus noch den Geheimtipp Scanner Darkly. Da kann man durchaus auch mal reinschauen. Und der Gute hat sich mit Glenn Powell zusammengetan und die haben ein Drehbuch geschrieben. Glenn Powell spielt hier auch die Hauptfigur, nämlich den guten Gary.
Und worum soll es jetzt gehen? Ganz einfach. Gary ist Professor und zwar lustigerweise zur Philosophie, aber er hat auch so einen kleinen Nebenjob. Und da ist es so, dass er in einem Team arbeitet, die Leute hinter Gitter bringen, die Auftragsmörder anheuern. Nämlich das Team, einer in diesem Team tut immer so, als wenn er ein Auftragsmörder war, die anderen nehmen das quasi mit auf und dann gibt es den Beweis, um eine Person in den Knast zu bringen. Eines Tages, warum auch immer, ist dieser Mensch, der normalerweise den Killer spielt, nicht zugegen. Dementsprechend geht unser Gary da rein, macht es und der macht das sehr, sehr gut. Also der eigentlich so ein bisschen schüchtern, zurückhaltende ist, der findet sich da richtig wieder und macht das immer wieder, weil er sehr, sehr erfolgreich ist. Und so sehen wir den auch in ganz vielen verschiedenen Rollen. Mal etwas offensiver, mal etwas defensiver, weil er kümmert sich immer vorher um seine Opfer, dass er genau weiß, wie muss er auf die zugehen. Und so sehen wir sehr, sehr viele Facetten von ihm. Aber eines Tages ist es so, dass er die gute Madison kennenlernt. Die Madison will ihren Mann nämlich loswerden. Aber irgendwie ist da was zwischen Gary und Madison. Und so kommt da eine Reihe an Ereignissen auch zusammen mit dem ehemaligen Schauspieler des Killers, dem guten Jasper, zustande, dass es fast schon so ein bisschen Coen-artig ist, diese ganzen Verstrickungen. Und ja, das ist so unsere Grundstory. Ein Film, der ein bisschen verrückt ist. Das kann man so sagen. Also der ist immer so ein bisschen drüber. Und wenn ich sage immer, dann meine ich immer, es gibt wenige Momente, wo man jetzt wirklich sagt, jo, das ist einfach ein Drehbuch, was eine stringente Story hat, sondern es ist immer irgendwie ein Augenzwinkern und noch was drüber. Und da kann man sehr viel Spaß dran haben, an sowas. Aber es ist, glaube ich, auch immer die Frage, wie lässt man sich von vornherein auf das Ganze ein? Und das fiel mir ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Erstmal, weil ich wirklich sagen muss, Glenn Powell hat mir in dieser Hauptrolle sehr, sehr wenig gefallen. Also den kennt ihr vielleicht aus Top Gun Maverick. Ist ja immer so ein bisschen der Schönling, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber dieses Repertoire, was der zeigt an verschiedenen Charakteren, die er darstellt, also das hätten andere mit Sicherheit sehr, sehr viel eindrucksvoller, zumindest für mich, dargelassen. Dazu Adria Ayona, die, wie gesagt, dann sein Gegenstück spielt, die mochte ich wirklich sehr. Also da muss ich sagen, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Allgemein finde ich, dass diese Richard Linklater-Filme immer so ein bisschen Hit or Miss sind. Ne? Also das ist mal dies, mal das. Und so war es hier auch für mich. Also ich fand leider dieses Überhöhte führte dazu, dass ich irgendwann einfach nur akzeptiert habe, ja, jetzt passieren halt Dinge. Ne? Also spannend ist, dass das Ganze, das basiert auf einem Artikel, wo es um jemanden geht, der auch wirklich so getan hat, als wenn er Killer wäre. Und wo dann auch hinterher herauskam, okay, der arbeitet halt quasi als Ermittler in der Strafverfolgung. Das ist sehr, sehr interessant, wie diese Geschichte ist. Und auch sehr, sehr viele der Rollen, die Glenn Powell hier dann darstellt, beziehungsweise die Gary dann in seiner Rolle annimmt, das basiert auf echten Fällen. Das macht den Film tatsächlich noch um einiges besser, das zu wissen, fand zumindest ich. Aber das kann hier, glaube ich, geschmacksmäßig echt bei jedem anders sein. Also so wenig wie mir der gefallen hat. Ich fand das von der Inszenierung nicht so wirklich spannend. Fand auch irgendwie, dass ich habe mit niemandem wirklich mitgefiebert. Und das war ein okayer Film. Aber an andere Filme von Linklater oder wie gesagt dieses Genres kommt der für mich nicht an. Also das ist für mich auf jeden Fall was Ausreichendes für zu Hause, hat ein paar nette, witzige, unerwartete Momente, aber wenn eigentlich die ganze Zeit sowas Unerwartetes passiert, ist es das auch irgendwie nicht mehr. Ich finde, den kann man sich sehr, sehr gut dann irgendwann zu Hause angucken, weil er ja auch mit über Netflix distribuiert wurde. Dementsprechend warten wir da einfach ein bisschen, gucken uns den da an oder natürlich, wenn ihr Bock habt, ab ins Kino. Von mir gibt es allerdings in Anführungszeichen nur drei von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln für, ja, A Killer Romance, so heißt er in Deutschland, der am 4.7. hier in die Kinos kommt. Und naja, dann wollen wir doch auch mal schauen, wie es auf der Nummer 1 aussieht in den Kinocharts. Und zwar sind wir da bei Alles steht Kopf 2. Und ja, der erste Film ist jetzt schon was her, nämlich 9 Jahre. 2015 kam der, damals ja auch von Pixar produziert. Den könnt ihr auch noch bei Disney Plus gucken. Und der erste hat mich damals so aus der Kalten erwischt. Ich habe das nicht gedacht, wie sehr ich diesen Film lieben werde. Worum geht's ganz kurz? Es geht um Riley. Riley ist ein Kind. Also zumindest im ersten Teil. Und ja, wir sehen in ihrem Kopf, dass es verschiedene Emotionen gibt, die gegeneinander kämpfen, miteinander kämpfen, die eben dazu führen, dass sie sich verhält, wie sie sich nun mal verhält. Und das fand ich ganz, ganz anrührend, vor allen Dingen mit dem, was so im Laufe des Filmes damals passiert war. Alles ist bunt, alles ist knallig, aber es gab einen tollen Humor und war so ein richtiger, ja, so ein Pixar-Film halt. Ja? Und jetzt ist, wie gesagt, der zweite Teil gestartet. Und da sind 2 Jahre vergangen. Das heißt, wir haben Riley, die jetzt 13 ist und natürlich voll ins Teenager-Alter einschlägt. Und ja, für sie tun sich einige Sachen. Es verändert sich ein bisschen was. Ne? Wie gesagt, zum ersten Mal, ja, Teenager-Alter. Es gibt also auch mal so einen Pickel. Oh, klar, passiert. Aber ja, bei ihr sind die Ferien stehen an und sie erfährt von ihren beiden besten Freundinnen, dass die nicht auf die gleiche Schule gehen werden im nächsten Jahr wie sie. Das heißt, da steht eine Trennung bevor. Auf der anderen Seite ist sie aber auch Eishockeyspielerin und fährt gerade in ein Eishockeycamp, auch zusammen mit den beiden, aber eben auch mit einigen Leuten, die sie dann im nächsten Jahr auf der Schule haben wird, und deshalb ist es für sie natürlich so ein bisschen schwierig, wie verhält sie sich jetzt gegenüber den alten Freundinnen, die auch so ein bisschen kindlicher sind. Sie ist natürlich auch ehrgeizig in Sachen Eishockey, möchte sie da vielleicht sich eher zu den neuen Freundinnen und Kolleginnen in Spee orientieren, und dann kommt noch dazu, dass mittlerweile jetzt es mehr Emotionen bei ihr gibt, das ist nun mal im Teenager-Alter so, nämlich wir lernen dort 5 neue kennen, da möchte ich jetzt nicht jede einzelne erwähnen, weil das auch schön ist, das zu mitzuerleben, aber was man schon mal sagen kann, weil das auch großer Teil der Trailer, der Poster und so weiter ist, ist, Zweifel kommt. Zweifel ist daran zu erkennen, dass es so ein bisschen wild aussieht, die Emotion, sie ist orange, und Zweifel, so wie das dann halt auch im Teenageralter ist, ja, stellt alles so ein bisschen in Frage, weiß nicht wirklich, wie sie sich verhalten soll, und dadurch wirkt das Ganze natürlich ein bisschen chaotisch und nicht immer ganz klar zu berechnen, und so ist es, dass unsere altbekannten Emotionen, Freude, Kummer, Wut, Ekel und Angst, werden natürlich durch die neuen Emotionen auch so ein bisschen durcheinander gebracht. Und nun ja, das begleiten wir alles, und das soll es zur Story auch gewesen sein. Der Film richtet sich logischerweise an ein etwas älteres Publikum als beim letzten Mal, nämlich 2 Jahre älter. Aber dieses ganze Thema Emotionen ist hier wieder schön getroffen, und ich muss sagen, die neuen Emotionen machen mir größtenteils Spaß. Hätte ich jetzt jede davon haben müssen, um ehrlich zu sein, nee, wahrscheinlich nicht. Finde ich jede davon hundertprozentig gut getroffen? Nee, auch nicht. Macht es trotzdem Spaß? Jo, definitiv. Bei den verschiedenen Sprechern, und das ist ja bei Animationsfilmen oft so, muss man sagen, es sind auch ein paar dabei, die in Anführungszeichen auch von anderen Sachen als vom Synchronsprechen bekannt ist. Nichtsdestotrotz zieht sich hier eine sehr, sehr hohe Qualität durch. Das muss man wirklich sagen. Also auch diejenigen, die wir schon kennen, die dabei sind, sind nicht ausschließlich, ich sag jetzt mal, YouTuber und Komiker, Comedians dabei. Das macht das Ganze sehr, sehr hochwertig. Diejenigen, die man auch von anderen Sachen kennt, sind für mich aber wirklich hier völlig cool. Ihr erinnert euch vielleicht auch, im ersten Teil zum Beispiel war Olaf Schubert schon mit dabei, der ist wieder mit drin, als Angst, ne? Also dementsprechend, das das passt. Leon Winscheid ist jetzt mit dabei als Bill Anderson und auch Bastian Pastewka. Da möchte ich aber nicht verraten, in welcher Rolle er mit dabei ist. Und auch Tani ist mit dabei. Und diese ganzen Namen, da wisst ihr eventuell, oder ich sag's euch jetzt, dass die auch in vielen anderen Synchrontätigkeiten mit dabei sind. Und das ist was anderes als, ja, ich sag jetzt mal YouTuber X, der nur einmal das Ganze gemacht hat. Hier ist wirklich die Synchronisation, muss ich sagen, hat mir extrem, extrem gut gefallen. Aber ein bisschen was, was mir gefehlt hat zum letzten Teil. Zum einen ist es für mich einfach von der Dichte der Gags leider und auch von den wirklich gut passenden Gags etwas anders als im ersten Teil. Also das ist für mich schon ein dicker Minuspunkt. Also klar gab es viel zu lachen, aber die Qualität war da einfach eine andere und die erwarte ich bei so einem Pixar-Film auch. Dazu kommt, ich habe schon gesagt, die Emotionen, ich bin nicht so großer Fan von allen. Das ist für mich auch ein bisschen schwierig zu erklären, warum wir dann bei anderen, wenn wir mal in erwachsene Köpfe reingucken, das war ja beim letzten Teil auch schon so ein bisschen, die dann nicht gesehen haben, jetzt sind sie irgendwie mit da. Und ich fände auch die Geschichte, wie es dargestellt ist, die Story, die hat mich diesmal leider nicht so gekriegt, wie beim letzten Mal. Also da fehlt mir irgendwie was. Es ist immer ein bisschen schwer zu beschreiben, was das Ganze ist. Muss man natürlich auch hier sagen, das ist, ich kann es nur als junger Mann in meinem Alter beurteilen. Ich habe keine Kids, die ich dort mit drin hatte und kann deshalb auch nicht so wirklich sagen, wie dort die Emotion ist, denn im Kinosaal waren tatsächlich auch eher ältere Leute. Da ist immer die Frage, die wievielte Ebene gibt es da noch, die man da sehen will. Aber ja, ne? Trotzdem hat der Spaß gemacht aus den benannten Punkten. Und ein bisschen was anderes habe ich mir auch gewünscht, habe ich auch erzählt, warum. Und das heißt, ich wünsche dem wirklich sau viel Erfolg, einfach weil es auch gerade Kinos brauchen kann, was die Filmbranche brauchen kann. Das ist kein schlechter Film. Er ist für mich aber dann doch deutlich hinter dem ersten Teil zurück. Und das bedeutet für mich, dass er 3 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln geht. Tatsächlich ist die Tendenz aber mittlerweile Richtung 3,5. Der ist hinterher ein bisschen bei mir gewachsen. Aber jo, das war das, was im Kino so stattfindet. Und natürlich geht es jetzt im Heimkino um etwas, was ich euch nicht vorenthalten werde, nämlich viel Spaß mit dem Boom. Es geht natürlich um die Verfilmung von Crazy Frog. Nein, um den vierten Teil der Beverly Hills Cop Serie. Der vierte Teil, der diesmal nicht Beverly Hills Cop 4 heißt, sondern Beverly Hills Cop Doppelpunkt Axel F. Denn Axel F, Axel Foley, ist natürlich die Hauptfigur der, dieser Serie, wo der erste Teil, ihr erinnert euch, natürlich Beverly Hills Cop, na, ich löse den Fall auf jeden Fall, hieß, zumindest in Deutschland. Und der dann auch noch 2 Fortsetzungen hatte, also zum einen dann noch 1987 mit dem zweiten Teil und dann gab es auch noch, ja, aus dem Jahr 1994 den dritten Teil. Das ist ein wildes Ding, falls ihr das nicht wisst. Der dritte Teil spielt irgendwie in so einem Freizeitpark und dann gibt es auch da irgendwie so eine Elefantenfigur, ich glaube Wumbo oder was weiß ich denn. Also der dritte Teil ist auf jeden Fall aus filmhistorischer Sicht eine Sache, die man sich mal angucken sollte. Aber nicht, weil der Film so gut ist, sondern weil es einfach, ja, man sich das einfach angucken kann. Ich finde es spannend. Dieser Film wurde, also der neue, Axel F., ne, wurde natürlich wieder produziert, auch von Jerry Bruckheimer, der das auch schon damals bei dem ersten gemacht wurde. Warum denn auch nicht? Ist gut, dass der quasi wieder mit dabei ist. Und als Regisseur ist Mark Molloy mit dabei. Und da muss ich sagen, also ich kannte den nicht. Der hat aber halt auch noch nicht wirklich viel gemacht. Zumindest nicht im Regiebereich. Naja, nichtsdestotrotz, der kriegt hier die Chance. Worum soll es gehen in diesem Film, der jetzt ja quasi 30 Jahre nach dem letzten spielt? Ja, so alt sind wir alle schon. Oder eben auch nicht. Dann Glückwunsch an euch. Es geht um Axel Foley, der ist nämlich Polizist in Detroit. Dort sehen wir ihn auch und nun ja, eines Tages ist es so, in Beverly Hills, dort wo er früher so war, wird einer seiner Freunde ermordet und naja, er setzt sich mit einem alten Bekannten von damals, dem guten Billy Rosewood, telefonisch auseinander und sagt, alles klar, komm, ich komme vorbei, guck mir an, was da so passiert ist, trifft sich insofern auch ganz gut, dass seine Tochter auch in Beverly Hills lebt und so kommt er dahin, aber eben beschriebener Rosewood ist dann auch irgendwie nicht mehr zugegen, wird vermisst und so begibt sich Axel auf die Suche und trifft auch mit seinem alten Kumpel John Taggart zusammen, mit dem er damals zusammen mit Rosewood in Beverly Hills auch gewesen ist. Der ist mittlerweile hoch befördert worden, leitet da so ein bisschen das Ganze, aber ja, so tut sich natürlich einiges auf. Es gibt Verschwörungen, es gibt Menschen, die nicht das sind, was man am Anfang denken könnte, wenn es nicht so offensichtlich wäre. Und ja, es gibt einige neue Figuren, die wir kennenlernen und folgen ja einem typischen Beverly Hills Cop-Fall. Das kann man so sagen. Gehen wir doch zuerst mal ein bisschen auf die Figuren ein. Eddie Murphy als Axel Foley, was mit Sicherheit eine seiner ikonischsten Rollen ist, neben zum Beispiel dem Prinz aus Zamunda und ja, auch noch nur 48 Stunden, da war ja auch sehr bekannt, aber ihr wisst, was ich meine, dazu natürlich die Synchronisation von Esel aus Shrek, klar, logisch. Also Axel Foley, von Eddie Murphy dargestellt und Eddie Murphy macht das hier, finde ich, genau richtig, denn er fährt sich total zurück. Während die alten Filme ja vor allen Dingen davon gelebt haben, was für Sprüche er gemacht hat, wie er dort vorgegangen ist. Und da muss man auch sagen, wenn man sich die alten Filme anguckt, das ist halt ganz klar, und das ist auch bei Comedy Bits von Eddie Murphy so, es ist halt sehr, sehr stark damals zeitgenössischer Humor. Das ist glücklicherweise, muss man sagen, aus heutiger Sicht, zumindest für mich ist das so, kein Humor, den man noch so gehen würde. Und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz kriegen wir hier einen Eddie Murphy mit vielen flotten Sprüchen, der da einiges bringt, aber es ist halt aus meiner Sicht genau noch gut und nicht so schrecklich, wie es im ja, neuen Prinz aus Zamunda zum Beispiel ist. Also wir reden hier von einem ganz, ganz anderen Ding. Dazu Rosewood und Taggart. Zu Taggart muss man sagen, also John Ashton, der Mann ist halt mittlerweile über 70 Jahre alt, ne, in der zweiten Hälfte der 70er. Und dann auch zu übernehmen, ja, ich bin aus der Rente wieder zurückgekehrt und bin jetzt hier quasi leitende Instanz, das muss man einfach so ein bisschen mitgehen. Tut nicht weh, aber es macht es so ein bisschen weniger nachvollziehbar. Dazu Rosewood für mich völlig cool. Die Männer sind alle älter geworden. Das ist nun mal so, ne? Klar, war aber trotzdem für mich sehr, sehr schön, die wiederzusehen. Dazu kommen einige neuen Figuren, unter anderem da die gute Taylor Page als seine Tochter Jane Foley. Natürlich funktioniert das, ist das Vater-Tochter-Verhältnis hier nicht von Anfang an total gut. Klar, es wird dann auch relativ lange im Mittelteil darüber gesprochen, über dieses Verhältnis. Hätte für mich ein bisschen gekürzt werden können, um ehrlich zu sein. Aber sie macht hier einen guten Job. Dazu als Bobby, als Detective Bobby, ist Joseph Gordon-Levitt mit dabei. Und das ist cool. Das ist total gut. Die Figur wird für mich völlig ausreichend eingeführt. Ist so, dass ich sie nachvollziehen kann. Und dann sehen wir auch noch Kevin Bacon, der auch als Captain Grant mit dabei ist, der dann so ein bisschen im Polizeidienst steht und hier auch eine schöne ruppige Rolle hat. Also das muss man wirklich sagen, mit den Figuren geht der Film gut um, aber gut im Sinne einer 80er-Komödie. Und das ist für mich hier der größte, der treibendste Punkt an dem Ganzen. Das Ding fühlt sich an wie ein Film aus den 80ern, mit Kameras von heute, in der Welt von heute. Aber allein schon die ersten, ich würde sagen, 5-6 Minuten, in der wir quasi Axel in seinem Auto durch Detroit. Und Detroit ist nun mal dieses etwas runtergekommen. Es sieht ja fast noch aus wie in den 80ern, zumindest die Ecken, die sich ja zeigen. Dazu noch ein schönes altes Auto und wie Leute da miteinander umgehen. Muss man sagen, jo, das könnte auch eine Eröffnungsszene von einem älteren Film sein, wenn da nicht die ein oder andere Häuserfassade etwas neuer wäre. Und das macht der ganze Film so. Also Kameraeinstellungen, wie auch mit Actionsequenzen gearbeitet wird, weil es sind nicht zu vieles, finde ich aber eher gut, weil das auch nie das große Ding von Beverly Hills Cop war. Das gab immer Actionsequenzen, ja, Schießereien und so weiter, aber auch in einem anderen Maße als zum Beispiel in Lethal Weapon. Und das führt der Film hier weiter. Dazu kommt natürlich, dass der Soundtrack, das Theme hier in, ich würde sagen, wahrscheinlich 18 verschiedenen Varianten kommt, aber es schleicht sich immer so ein bisschen unten drunter mit rein. Ich finde das sehr schön, aber auch das sonstige Sounddesign, das ist so schön unaufgeregt und 80er. Ja, und es ist auch nicht so, dass hier die ganze Welt irgendwie gefährdet ist, sondern es ist halt dieser Fall in Beverly Hills. Wir haben auch eine größere Sequenz, wo sich logischerweise ein bisschen darüber lustig gemacht wird, wie der Axel so drauf ist und wie die Leute in Beverly Hills drauf sind. Fein, hätte ich das unbedingt gebraucht? Nö, hatte ich trotzdem Spaß damit? Jo, total. Und wenn man überlegt, was für eine lange Geschichte das hat, also wie gesagt, der letzte Teil Mitte der 90er, es sollte dann mal eine Fernsehserie gemacht werden. Vielleicht erinnert ihr euch, dass das war, keine Ahnung, ich glaube, jetzt 10, 12 Jahre her. Es wurde sogar mal eine Pilotfolge gedreht, die dann aber sich nicht durchgesetzt hat. Damals sollte, glaube ich, Eddie Murphy irgendwie seinen Sohn als Polizisten begleiten, was weiß ich, hat nicht funktioniert. Dann wurde jetzt der vierte Teil, wurde quasi angekündigt. Es hat ewig und 3 Tage gedauert, dann wurde der 22 endlich gedreht und jetzt ist er da und auch direkt bei Netflix. Also braucht ihr euch gar nicht im Kino angucken. Ich finde aber, den hätte man sich durchaus im Kino angucken können. Warum denn nicht? Also ich glaube halt, wenn ihr Fan seid von diesen in Anführungszeichen alten 80ern Filmen, diese Cop-Filme, ob das jetzt klar Beverly Hills Cop ist, ob das jetzt Lethal Weapon ist, ob das 48 Stunden ist, ob das, ihr wisst, was es da alles gibt. Ich bin da großer Fan von und deshalb muss ich sagen, ey, gerade nach einer Enttäuschung wie Prinz aus Zamunda 2 und dem, wie andere alte Marken mittlerweile wieder neu aufgelebt werden, mit entweder dem, wir machen alles neu und haben nur noch die Namen oder die Schauspieler von damals, oder wir zeigen die ganze Zeit nur, hier, guck mal, erinnerst du dich noch daran? Und hier, guck mal, erinnerst du dich noch daran? Das hast du damals geguckt und gemacht. Nee, das macht er nicht. Der erzählt eine klein genug Geschichte, der geht mit seinen Figuren liebevoll um, der schafft es, das Handwerkszeug von damals zu benutzen. Und das ist jetzt kein großartiger Film. Es ist definitiv nicht der schlechteste Film der Serie. Absolut nicht. Und das ist so viel mehr, als ich erwartet habe von einem neuen Beverly Hills Cop. Na, die Schwächen, von denen habe ich erzählt. Die Pros, von denen habe ich auch erzählt. Und für mich ist das noch sehr frisch. Vielleicht bewegt sich das nach oben, vielleicht bewegt sich das nach unten. Aber ich gebe dem 3,5 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Und möchte diese Besprechung beenden mit meinem Lieblingszitat aus dem, ich meine, es müsste der erste gewesen sein. Ey Mann, ist das Kanone in deiner Hose oder freust du dich, mich zu sehen? So, auch das, ne? Übrigens einer der Filme für mich, den man auch auf jeden Fall in der Synchro sehen muss. Beverly Hills Cop, XLF, für euch jetzt im Heimkino. Und allgemein bewege ich mich ja gerade viel im Heimkino. Aber das wird jetzt keine große Besprechung von Einzelheiten aus verschiedenen Gründen. Nur was gerade so passiert. Also neben der EM, die gerade einfach meine Zeit komplett frisst. Aber ich liebe es. Oh, klar. Sind im Heimkino bei mir vor allen Dingen gerade irgendwie Rewatches gewesen. Ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon mal gesagt. Wenn nicht, dann tue ich es jetzt. Ich habe nochmal alle 3 Staffeln von The Boys geguckt. Jetzt ja gerade die 4. angelaufen ist mit wöchentlicher Erscheinung und ich da wirklich sagen muss, ey, die Staffeln waren so, so gut und ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt kommt. Ich brauche jetzt noch eine Folge noch das Finale von Staffel 3 und dann kann ich in die 4 gehen, bespreche ich euch dann natürlich hier, freue ich mich auch schon drauf. Dazu habe ich noch einen ersten Blick gewagt in Kaulitz und Kaulitz. Na, warum denn nicht? Das ist bei Netflix, vielleicht mache ich euch da beim nächsten Mal noch eine kleine Besprechung zu. Könnt ihr mal hier Bescheid sagen, ob euch das interessiert. Da habe ich die ersten 2 Folgen gesehen und finde das wirklich toll. Mein Trash-Herz, mein hochwertiges Trash-Herz wird da schön befriedigt. Dazu haben wir nochmal einen Rewatch gemacht der ersten Staffel von House of the Dragon, was ja eine Vorgänger-Spin-Off-Serie zu Game of Thrones ist. Es spielt also alles vor Game of Thrones und da kann man wirklich sagen, wenn ihr irgendwann mal überlegt habt, sollt ihr in diese Welt mal einsteigen, kann man das aus meiner Sicht super gut mit der ersten Staffel House of the Dragon machen. Da kommt gerade wöchentlich jetzt die neue Folge von Staffel 2. Gestern erschienen ist die 4. Folge. Ich habe die ersten 3 Folgen gesehen. Ich finde das super. Ich finde, dass es ganz, ganz selten ja so ist, dass eine Serie, ein Spin-off wirklich gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn es vor der Zeit der eigentlichen Serie spielt. Und das ist ja hier so. Und möchte da noch eine kleine Empfehlung abgeben für einen Cast, wenn ihr wirklich sehr, sehr tief rein wollt. Also sehr, sehr tief rein im Sinne von, eine Folge geht eine Stunde und die Besprechung darf auch mal 2,5 dauern. Ne? Wenn ihr euch noch an Ted Lasso und die Goldfische erinnert, und in die Richtung geht's. Und das sind die Freunde von Cinema Strikes Back. Die gehen da so tief rein in diese Serie, weil sie halt auch die Bücher gelesen haben. Und da habe ich gerade sehr, sehr viel Spaß mit. Und empfehle euch, dass ich euch das, wie gesagt, da guckt ihr mal bei denen in den Feed rein. Sind sowieso gute Jungs und Mädels. Und es sind aber 2 Jungs derzeit, die noch die Folgen besprechen. Kann man ja auch nachträglich nochmal hören. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich mag die Leidenschaft, wie tief das da reingeht. Und allgemein, wie gesagt, diese Serie sei empfohlen. Kriegt ihr auf Sky. Und letztes kleine Heimkino-Insight. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich glaube, das ist 2 Jahre her, ich weiß es nicht genau. Da habe ich euch hier eine Show auf Netflix besprochen, die The Mole, der Maulwurf hieß. Und das ist eine Spielshow, die jetzt ihre 2. Staffel hat und da bin ich auch ganz, ganz tief drin. Lieb es total, einfach nur kurz das Konzept. Da starten, ich glaube, es sind 12 Menschen. Und es ist so, dass die können durch Spiele Geld gewinnen, wo sie zusammenarbeiten müssen und können so einen Jackpot von Tag zu Tag nach oben pumpen. Sie können aber auch Geld verlieren, wenn sie Aufgaben nicht erfüllen oder wenn sie sich in moralischen Fragen zum Beispiel gegen die Gruppe wenden und sich selber einen Vorteil erschleichen. Und das Interessante daran ist, dass in dieser Gruppe ist ein sogenannter Maulwurf, der Maul, der versucht, das Ganze zu sabotieren. Und so könnt ihr das Ganze mitverfolgen, könnt die ganze Zeit mit dabei sein. Und mir macht das sehr, sehr viel Spaß, weil man so selber mitraten kann und man kann so ein bisschen sehen, jo, wer verhält sich wie. Und dass es so sehr amerikanisch gemacht ist, das gefällt mir gut, weil wirklich sehr viel Zeit sind diese Spiele und diese Beobachtung davon. Und es ist nicht, wie es in einem ja, meistens deutschen Format wäre, jo, und jetzt setzen wir uns nochmal mit dem hin und wer hat was zu wem gesagt und können die sich eigentlich leiden und hier ist noch das Drama hier und da. Nee, es geht wirklich um die Spiele, um das Finden des Maulwurfes und selbst wenn es dann mal ein Liebespärchen gehen sollte oder sowas, dann passiert das am Rande, aber es ist halt nicht die ganze Zeit Thema, wer jetzt warum, welches Drama macht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist jetzt auch da. The Mole Staffel 2, wenn ihr was Leichtes ein bisschen nebenher haben wollt. Dazu läuft weiter noch Star Wars The Acolyte, die irgendwie ein bisschen zerrissen wird, aber da geht es größtenteils dann wieder um unser Lieblingsthema Menschen. Stellt euch vor, da gibt es doch wirklich 2 Frauen, die sich küssen. Naja, aber die Serie bespreche ich euch dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Müssen wir mal gucken, wann das soweit ist. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein in Sachen Serien. Ich möchte noch ein bisschen was zu Fußball sagen. Das tut mir sehr leid. Aber entweder müsst ihr da durch oder halt nicht. Dann springt ihr ein bisschen vor. Aber es sollen auch eigentlich nur 1 Minute oder 2 werden, weil ich wirklich momentan mich sehr, sehr wohl und unwohl zugleich fühle mit der Europameisterschaft. Warum fühle ich mich wohl? Weil nach diesen ganzen Jahren seit 2016, wenn man sich anguckt, wo die Turniere waren und was das für Turniere waren, es war einmal in Russland, also wenn ich von WM und EM spreche, was irgendwie ein komisches Gefühl war. Dann war es während Corona, wurde es um ein Jahr verschoben und war dann während der Pandemie in, ich glaube, 5 oder 6 Ländern, wo ich mir auch denke, ja, so viel Reisen, weiß ich nicht, ob das jetzt sein musste. Dann waren auch weniger Zuschauer in den Stadien, das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Über die Weltmeisterschaft in Katar, auch ganz, ganz schwierig, bis eigentlich nicht zu machen, aus moralischen Gründen. Und jetzt ist es so die erste seit dem 2016 wieder, wo es sich in Anführungszeichen richtig anfühlt. Richtig, sich das anzugucken und Menschen, die Spaß miteinander haben. Natürlich gibt es auch immer ein bisschen Reibereien, aber allgemein dieses Gefühl zu sagen, jo, und das ist nicht, weil es in Deutschland ist. Das könnte auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern so sein. Ich freue mich zum Beispiel, wenn es in 2 Jahren die Weltmeisterschaft in den USA und vor allem in Mexiko ist. In Mexiko stelle ich mir das völlig verrückt vor. Aber ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich einfach richtiger an. Und zumindest als in Katar, das definitiv. Und es macht so Spaß. Dazu spielt Deutschland noch gut. Also zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt noch. Ich glaube ja auch immer an unsere deutsche Mannschaft. Ich hype das ja. Ich finde das ganz, ganz toll, was da passiert. Und jo, das sind die positiven Sachen, die ich dazu sagen möchte, warum ich mich unwohl fühle, was irgendwie schwierig ist und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht ein bisschen mitgeht oder nicht. Es war vor kurzem Europawahl und die politischen Strömungen in Deutschland, aber auch im Rest von Europa. Ihr wisst, dass ich da mir Gedanken drüber mache, wenn ihr das hier hört. Ich bin da wirklich nicht glücklich damit. Früher habe ich dann wirklich gerne auch bei sowas die Deutschlandfahne rausgehängt. Ich habe jetzt keine Autofähnchen dran gehabt, aber war da wirklich, habe mich gefreut, habe auch beim Public Viewing dann so eine Fahne als Umhang mitgehabt, wenn ich das gemacht habe. Das mache ich alles nicht mehr. Ich finde das einfach, es fühlt sich für mich durch diese ganzen, ja, Nazis, die da rumlaufen, ich sag's jetzt, und die Faschisten und das Ganze, es fühlt sich für mich einfach nicht mehr richtig an. Also, und das ist schade. Das Gefühl ist natürlich, es ist jetzt gar nicht so, dass es für mich so schlimm ist. Natürlich ist das, was in der sonstigen Gesellschaft deshalb passiert, viel schlimmer. Aber das ist so ein bisschen, warum die totale Begeisterung, die ich für das Fußball habe, das Drumherum, ist für mich einfach ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Umso schöner finde ich, wie unsere Mannschaft aufgestellt ist, wer da alles so mitspielt, das finde ich ganz, ganz toll. Ich glaube auch, die haben einen tollen Spirit, das wirkt von außen so. Wenn ihr da übrigens mal mehr reinhören wollt und euch das interessiert, weitere Podcast-Empfehlung, einfach mal luppen. Der Podcast von Toni und Felix Groß. Für die, die es nicht wissen, Felix ist sein Bruder, der auch im Fußball sehr, sehr erfolgreich war. Halt jetzt nicht bei Real Madrid und 6-mal Champions League-Spieler, Gewinner sogar. Aber die beiden funktionieren super. Es gibt tolle Einblicke irgendwie ins Camp, in das Leben des Nationalspielers und Toni Kroos sowieso einfach geiler Typ. Deshalb, auch wenn ihr euch sonst nicht so riesig dafür interessiert, momentan einfach mal luppen. Die kommen, glaube ich, alle 2-3 Tage mit Sonderfolgen. Ey, das macht echt Spaß. So. Jetzt habe ich euch wirklich, wirklich viel erzählt. Hoffe weiterhin, dass ihr auch mal ins Kino geht. Denkt dran, am 11.07. kommt dann auch ich einfach unverbesserlich 4. Ne? Dass ihr den auch ein bisschen auf dem Schirm halt. Dann kommt auch To the Moon, die neue Produktion dort mit Scarlett Johansson. Warum denn nicht? Und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir uns das nächste Mal hören, Deutschland Europameister ist. Das wird toll. Und habt ihr kein ganzes Stündchen gekriegt, aber es ging in die Richtung. Deshalb sage ich, macht es gut, schwenkt den Hut.